Dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Matinee. Es gibt verschiedene Anlässe. Das eine ist die Ankunft vor allen Dingen dieser Altarinstallation In Nomine Patris von Julian Kirschler. Das andere ist gleichzeitig eine kleine Studioeröffnung. Julian wird hier im alten Schlachthof in Zukunft sein Studio haben. Ich darf aber auch begrüßen Zeynep Sayan zu meiner Linken hier, die extra aus Istanbul angereist ist, Kunstwissenschaftlerin, Expertin für Bildwissenschaften, Ikonografie, Ikonologie, also dass wir den Bereich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut abgedeckt haben. Zu meiner Rechten, Sie alle kennen ihn, Julian Kirschler, Medienkünstler, der zuletzt sicherlich für Furore gesorgt hat mit seiner Hainun-Serie. Auch einen Teil davon sehen Sie später im Studio. Ja, und heute das dicke Ding, die Altarinstallation In Nomine Patris, die wir als Anlass nehmen wollen, um über verschiedene Dinge zu sprechen. Ich darf aber mich auch noch ein bisschen vorstellen, mich vor allen Dingen rühmen. Ich war nämlich der Erste, der in diesen Räumen was gemacht hat, 2013, zumindest glaube ich das. Wir hatten damals eine Theaterproduktion hier, eine Tanzveranstaltung, exakt in diesem Raum. Ich kann mich gut erinnern, wie er hergerichtet wurde. Also es mussten viele Fleischerhaken noch abgeschliffen werden. Es musste alles sichergestellt werden. Wir wurden damals unterstützt vom Land Baden-Württemberg im Innovationsfonds Kunst. Ein Großteil des Geldes haben wir in die Luft geblasen, weil es war wirklich sehr teuer, diese Räume zu heizen, vor allen Dingen für eine Tanzveranstaltung, für eine Choreografie. Und gerade eben hat jemand im Publikum gesagt, ich gebe das mal gleich so weiter. In der Kirche ist ja auch immer kalt, auf einer Kirchenbank ist es auch immer kalt. Ich hoffe, Sie frieren nicht zu arg. Wir beginnen auch mit einer Choreografie und zwar mehr oder weniger der Einweihung dieses Altars, der jetzt hochfahren wird, auch dann mit dem originalen Sound versehen wird. Das, was Sie vorher als Lounge-Musik gehört haben, war natürlich nicht der Original-Sound zu dieser Installation. Und danach werden wir mit dem Gespräch beginnen. Ich werde die beiden Gäste noch etwas genauer vorstellen und wir tauchen nochmal so ein bisschen in die Tiefe ein und lassen uns so treiben, was uns einfällt zu In Nomine Patris. Also nochmal herzlich willkommen. Vielleicht stehen wir einfach auch nochmal auf, weil sonst sieht man ja den Altar einfach gar nicht. Das ist ja auch schwierig, glaube ich.
Gehen wir mal aus dem Bild.
Thank you.
Ja, Sie haben einen ersten Eindruck von der Altarinstallation in Nomine Patris. Ein Werk, das ganz offensichtlich als Protest gedacht ist. Ich werde jetzt am Anfang ein bisschen mehr reden, weil ich bin in der Doppelrolle heute hier. Ich bin sowohl der Moderator der Veranstaltung als auch natürlich jemand, der als Kunstwissenschaftler selber befragt ist über die Arbeiten von Julian, schreibt ihn auch betreut, berät in vielen Belangen der zeitgenössischen Kunst. Und das Verhältnis von Kunst und Prozess, das möchte ich kurz ein bisschen beleuchten, weil es, was wir hier sehen, dass Künstler mit Kunst protestieren oder Kunst als Protest einsetzen, ist ein relativ junges Phänomen. Das ist ein Phänomen der zeitgenössischen Kunst. Eigentlich kann man sagen, dass alle Kunst, und zwar bis, sagen wir, zur Französischen Revolution 1789 nichts anderes als Propaganda war. Propaganda entweder für die Kirche oder Propaganda für den Staat. Und so wurde sie selbstverständlich auch verstanden. Wenn es Protest gab, dann war es immer Protest gegen die Kunst, Protest gegen Bilder, Proteste gegen den Altar, der zerstört wurde, also alles das, was wir vielleicht unter Ikonoklasmus zusammenfassen würden, oder auch Protest in Form von, sagen wir es ganz deutlich, Prozessen gegen diejenigen, die Häresie oder Heretiker waren und sich eben gegen diese Bildwerke auflehnten und sagen, wir protestieren gegen die Macht, die damit verkörpert werden soll. Das war ein ziemlich langer Prozess, dann kam 1789 die Französische Revolution und mit der Kunst passierte Folgendes, das haben die Revolutionäre damals sehr klug gemacht, sie haben die Kunstwerke nicht zerstört, sie haben nicht einen weiteren Ikonoklasmus gemacht, sondern sie haben einfach ein Museum gegründet. Sie haben gesagt, wir defunktionalisieren diese Kunst. Wir packen die in ein Museum und genauso kennen wir es, wenn Sie in die Stuttgarter Staatsgalerie kommen, kniet niemand nieder vor den Altaren, die dort stehen, niemand beginnt zu beten. Wir sind vielleicht noch andächtig, kontemplativ, das ist so ein Rest, der vielleicht geblieben ist, aber diese Wucht, die die Kunstwerke als Propaganda hatten, Walter Benjamin würde sagen, als sie noch ihre Aura hatten, als sie noch ihre gesellschaftliche Funktion hatten, die ist verloren gegangen. Und das Kunstwerk wird autonom. Das Kunstwerk wird autonom und die Künstlerinnen und Künstler fragen sich in der Folgezeit, was ist eigentlich Kunst? Es kommt zur Kunst als Kunst, l'art pour l'art, also diese ganzen Entwicklungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Selbst die Avantgarden, die dann kommen, Sie kennen die vielleicht, Futurismus, Dadaismus, ähnliche Gruppierungen, auch der Surrealismus, sind hauptsächlich als ein Protest gegen die Institution Kunst gedacht. Man hat einfach gesagt, okay, ich protestiere, ich zerstöre vielleicht Kunstwerke, ich mache Auftritte, wie die Dadaisten es im Kabarett Voltaire gemacht haben, ich beschimpfe sie als Publikum. Das waren alles Versuche, nochmal die Institution Kunst zu zerstören. Und erst, ich würde es beginnen lassen, tatsächlich in den 60er Jahren mit Aktionsformen, mit Performances, vor allen Dingen mit einem Künstler, den Sie alle kennen, mit Joseph Beuys, ja, der eben angefangen hat, als einer der ersten Kunst als Protest einzusetzen. Und das ist eine Tendenz, die wir jetzt immer stärker sehen, vor allen Dingen seit den 1990er Jahren, als Begriffe wie Kontextkunst aufkamen oder relationale Ästhetik oder alles das, was dann jetzt seinen Höhepunkt erlebt hat auf der Documenta 15 in Kassel, wo Kunst gleichgesetzt wurde eigentlich mit Aktivismus. Also Künstlerinnen und Künstler sind heute NGOs gleich Aktivistinnen, protestieren gegen irgendwelche gesellschaftlichen Anliegen, die hier aufstoßen. Und in diesem, würde ich sagen, Flow, der gerade funktioniert, ist auch Julian zu verorten mit seiner neuen Arbeit, was auch ungewöhnlich ist. Einige von Ihnen kennen vielleicht noch die Ausstellung aus dem Emma aus dem letzten Jahr, als er die High Noon Serie vorgestellt hat, die geisterhaften Städte in der Corona-Pandemie während des Lockdowns, die von ihm verfremdet wurden durch ein Virus, auch eine wirklich tolle, tolle Serie. Wie gesagt, einen Teil können Sie da hinten sehen. Aber jetzt hat ein Wandel stattgefunden. Jetzt ist was mit Julian passiert und wir sehen hier plötzlich eine Arbeit, die er nicht selber geschaffen hat, sondern mit seinem Team hergestellt hat. Wir sehen vielleicht auch eine Aneignung, eine Appropriation, wie man sagen würde. Also hier ist ein Altar angeeignet worden. Diesen Altar gibt es tatsächlich. Julian wird gleich was dazu sagen. Er ist natürlich verändert worden. Er ist mit digitalen Medien anstatt der Bildtafeln ergänzt worden. Aber mich würde jetzt im Kontext von Protest interessieren, warum du, Julian, jetzt plötzlich anfängst mit Kunst zu protestieren, also Kunst als Prozess einzusetzen, da muss ja irgendwas vorgefallen sein, was dich so erschüttert hat, was dich so bewegt hat, dass du
Ja.
gesagt hast, du willst diese Arbeit schaffen, um auf einen Missstand aufmerksam zu machen, im Idealfall sogar diesen Missstand zu beheben, was schwer
Ja.
wird.
Hintergrund ist, ich habe vor 1,5 Jahren, die Pandemie war an ihrem Höhepunkt, einen Artikel gelesen über einen Mann, der, ich schätze mal, 8 Jahre älter als ich, der etwa 100 Kilometer Luftlinie von hier in Frankenthal in der Pfalz in einem katholischen Kinderheim war. Und der Hintergrund des Artikels war, dass er nach über 30 Jahren zum ersten Mal Recht bekommen hat in der allerletzten Instanz und die Richter gesagt haben, ja, das, was sie erlebt haben, ist so passiert. Was er erlebt hat, ist im Bistum Speyer, zu dem dieses katholische Kinderheim gehört hat, er ist über 1.000 Mal vergewaltigt worden und die Nonnen waren seine Zuhälter. Und diese Geschichte dieses Mannes war der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich als Bürger zunächst mal und als Kunstschaffender nicht mehr schweigen und muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Im Verlauf der ersten Auseinandersetzungen sind dann Dinge bekannt geworden, was in Kanada passiert ist, an indigenen Kindern, wo sie Massengräber gefunden haben. Dann habe ich von dem Vorfall in Irland gehört, wo man unter einem Mädchenkinderheim, glaube 800 Mädchen oder Kinderleichen gefunden hat. Und das fand ich alles zusammen so erschütternd in einem Kontext, dass wir schauen ja immer auf andere und sagen, in anderen Ländern ist Staat und Religion nicht getrennt, aber bei uns ist es insofern auch nicht. Der Staat erhebt für die Kirche Kirchensteuer. Man hat zwar das Recht auszutreten, aber das sind einfach Dinge, die für mich nicht zusammenpassen, aber das Empörendste ist, dass diese Vorkommnisse passieren. Das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Wieso soll es dort nicht auch passieren? Aber der Umgang damit ist das eigentlich Empörende, dass bis in die höchsten Instanzen die Täter geschützt werden und nicht vor ordentliche Gerichte kommen. Und das war der Auslöser, diese Arbeit zu schaffen. Für mich war es was komplett Neues, weil ich musste mich auf was Neues einlassen, weil mir bewusst geworden ist, mit fotografischen Mitteln, ich bin nur Fotograf, kann ich das nicht lösen. Und deswegen habe ich den Weg der Kooperation mit Freunden, die unterschiedlichste Fähigkeiten haben. Ich habe Freunde, die für den filmischen Teil verantwortlich sind, die 3D-Animationen auf Hollywood-Niveau machen können. Matthias Freimann, Stefan Kling hier aus der Region haben die Soundscape, also die Musik zu verantworten. Und Tunca Tolum, der hier an der Fachhochschule Industriedesign studiert hat, ist mein Baumeister. Er hat das im Morgenland in Istanbul hergestellt.
Ja, ich habe dich als Gast begrüßt, aber ich sollte auch sagen, du bist nicht nur der Künstler, du bist auch der Gastgeber. Also alles das, was hier heute noch im Weiteren stattfinden wird, haben wir dir zu verdanken. Ich darf meinen zweiten Gast, Gästin, muss ich sagen. Also das ist nicht die Gendersprache, sondern Gästin, was Sie jetzt wissen, Bösewichtin, sowas gab es auch schon zu Schillers und Goethes Zeiten. Also darf ich dich als Gästin hier begrüßen. Zeynep Sayın aus Istanbul angereist, habe ich gesagt, du bist Bildwissenschaftlerin, Professorin, lehrst in Istanbul aktuell an beiden Schulen, und zwar an der Schule für angewandte Kunst, als auch an der Kunstakademie, bist also Kunst- und Designtheorie, wie ich übrigens von Haus auch. Da sind ja auch meine Lehrbereiche. Du hast eine Gastprofessur in Leipzig, bist auch in
Ich habe eine
Deutschland unterwegs
Honorarprofessur
oder
in
eine
Leipzig.
Honorarprofessur an
Sie
der
honorieren mich,
Hochschule
also das
für
ist das.
Sie honorieren dich finanziell. Und vor allem, du bist ausgewiesene Bildwissenschaftlerin und kennst dich aus in der Ikonografie. Also das meint jetzt vor allen Dingen die verwendeten Bildelemente. Was bedeuten die? Das wird ja immer schwieriger, wenn was aus dem religiösen Kontext herausgerissen plötzlich in unserer Gegenwart auftaucht und man kennt die Bedeutung einer Lilie nicht mehr oder eines Inkarnats oder ähnliche Geschichten. Also das machen Ikonografen, Ikonografinnen. Du bist auch Ikonologin, wenn man den größeren Kontext anschaut. Und du hast gestern in unserem Vorgespräch so viele schöne Beispiele, als wir über das Opfer gesprochen haben, aber auch etymologisch. Du das Testament mit den Testicles, also den Hoden in Verbindung gebracht hast. Wir haben es ja hier mit einer sexualisierten Gewalt, die vor allen Dingen patriarchalen Strukturen entstammt. Ja, das ist ja, also die Bösewichtin gibt es dort nicht, da gibt es tatsächlich nur Bösewichte in diesem Kontext. Und es würde natürlich jetzt einfach unglaublich Spaß machen, dich mal als Ikonografin auf diesen Altar loszulassen, auf die Bedeutung von Geld, von Gold, von dem Opfer, alles das, was wir gestern gemacht haben. Und ich bin sehr gespannt, wie du dieses Kunstwerk in Nomine Patris von Julian kontextualisierst und auch einordnest.
Okay, danke. Also, ich muss ganz zu Beginn sagen, ich bin nicht hundertprozentig einverstanden mit dem, was du sagst in Bezug auf Kunst und Politik. Also, meine Ansicht ist eher, dass wenn wir die Kunst und die Politik voneinander unterscheiden, dass dann das Politische bzw. der Protest als eine Applikation für mich mir erscheint. Aber das ist für mich keine Applikation. Das ist für mich nicht etwas, das hinzugefügt ist. Also ganz zu Beginn, auch zur Renaissance, denke ich, war das eine Protestbewegung, Alberti Brunelleschi, gegen das, was vorher war. Also alle Kunstbewegungen waren eigentlich gegen etwas, gegen Väter und Söhne. Also so. Deswegen denke ich, dass die Kunst eigentlich in Sicht, und da soll man natürlich unterscheiden zwischen wahrscheinlich einer Kunst, die oder das Künstlerische, das Artistische, das die mehr die Macht anspricht, und die Kunst, die in sich eigentlich etwas sowieso etwas Politisches ist. Und ich würde Julian seine Arbeit in diese andere diese Kategorie einordnen. Und zwar, wie Julian mir diesen Sommer auf einer Insel in der Stadt Istanbul von dieser Arbeit erzählt hat, habe ich mir gedacht, aha, interessant, weil ich das in einem größeren Bildzusammenhang betrachtet habe. Und zwar hier der erste Prophet unten, der Jesaja zum Beispiel, also Episcopus je pastor tuus est. Also ich habe sofort natürlich an die pastorale Macht gedacht. Also pastorale Macht in Mesopotamien oder in den Kreisen, wo ich auch zu Hause bin, in der Türkei, im Iran und so weiter und so fort, wo alle diese drei Religionen entstammen. Also Hirte und Schaf. Also, und wenn wir bei dieser Beschreibung Hirte und Schaf, sprich pastorale Macht, wenn wir uns in diesem Kontext bewegen, haben wir automatisch mit Opfern zu tun. Also, denn auch Jesus Christus ist ja das größte Opfer, das Opfer aller Opfer eigentlich. Und wenn wir in diesem Kontext des Opfers bewegen wir uns eigentlich auch in dem Kontext der Macht und des Geldes. Also, was hat das mit dem Geld zu tun? Denn unser Wort für Geld kommt, behauptet man, eigentlich von Gold, aber es kommt von dem Alt- und Mittelhochdeutschen Gild, woher auch die Gilde kommt. Also, und dieses Gilt auf Englisch bedeutet heute noch Schuld. Also hier haben wir dieses Triptychon, das man noch übrigens zuklappen kann, dann darf man das Geheimnis nicht sehen von dieser Schuld und von dieser Passionsgeschichte. Also etwas eigentlich Heimliches, was uns Julian hier eröffnet und uns einen Spiegel zeigt. Also eigentlich die Rückseite, so wie auch in diesem Triptychon auf einmal der Blick sich verändert und auf einmal Jesus sich hinwendet, also zum Blick von Jesus Christus selber wird. Also das ist so ein Spiel auch mit diesen Blicken. Das ist also ein Triptychon. Eigentlich natürlich die Dreifaltigkeit Gottes und die Passionsgeschichte. Aber hier haben wir eine andere Passionsgeschichte. Also wir haben eine Passionsgeschichte. Es ist natürlich anhand von Kinderspielzeugen eigentlich eine Passionsgeschichte von Opfer, Schuld und Sühne. Und zwar, die Frühform von Geld heißt es bei Bismarck, bei Christian von Braun, bei allen anderen Literatur- und Kunsttheoretikern und Wissenschaftlern und Wirtschaftsanthropologen, war eigentlich das Opfer. Bevor man überhaupt Geld in unserer monetären Form begonnen hat zu verwendet man, auch dieses Wort pekuniär beinhaltet das, hat man es in Form von einem Opfer verwendet, immer. Das Beste, was man hat, gibt man eigentlich natürlich Göttern. Also das Beste, wir sind ja auch im Schlachthof, finde ich auch sehr signifikant, dass beste Tier, das größte, stärkste Tier, Stier. Jesus Christus, Kind, was auch immer. Also es gibt auch übrigens Kinderopfer im Alten Testament. Ist auch ganz gefährlich. Mal geht es in die Richtung, mal wird es kritisiert. Mal erinnern wir uns auch an die Abraham-Geschichte und auch an andere Geschichten, dass man auch Kinder opfern muss. Dann kommt natürlich ein Schaf runter. Wie dem auch sei, also alle diese indoeuropäischen Wörter und auch aus anderen Sprachgruppen Wörter, die mit Opfer, mit Geld zu tun haben, gehen auf das Opfer zurück. Das ist ziemlich interessant. Und was auch noch sehr interessant ist, also finde ich persönlich, dass dieses Wort Kredit, nicht, also was wir immer den Banken schulden, eigentlich auch mit dem Wort des Glaubens zu tun hat, also Credo. Also pastorale Macht, Schuld, Sühne, Opfer und Glaube. Also das ist in einem Sinn- und Bildzusammenhang, denke ich, auch sehr gescheit und sehr perfide hier von Julian zur Sprache gebracht. Also Glaube in diesem Kontext des Kredits, dass man immer schuldig ist, dass man immer einen Preis zu zahlen hat, dass man immer etwas zu geben hat. Also symbolisch, aber auch tatsächlich real, in Form von Geld, sprich in Form von Opfer. Und zusätzlich fand ich sehr interessant, also das habe ich von einem Wirtschaftsanthropologen kennengelernt, diese Etymologie und diese wunderbare diesen wunderbaren Gedanken. Alfred Hirschman, ein Amerikaner, der hat ein Buch geschrieben über das Interesse und die Leidenschaften. Also Leidenschaft, Passion, nicht Passionsgeschichte. Wir bewegen uns also in einem jetzt Bereich der Leidenschaften und aber auch der Passion des Leides. Und Hirschmann sagt, dass diese Passion, dass dieses Wort der Passion sich im 17., im 18. Jahrhundert umgeschlagen hat auf etwas anderes, sprich auf das Interesse. Also, was Interesse ist, Interesse, dazwischen sein, ist zu etwas geworden, es liegt in meinem Interesse. Das bedeutet, es liegt in meinem Nutzen. Also, das bedeutet, es liegt auch im Sinne meines Nutzens in Form von, also, ich muss natürlich diese Zinsen zahlen. Interest auf Englisch bedeutet auch Zinsen. Also, deswegen, man könnte natürlich länger in diese Diskussion, in diese Gedanken eingehen, aber wie ich mir diese Sachen angeschaut habe, dieses Triptychon von Julian angeschaut hat, habe ich sofort natürlich an diese Sinnzusammenhänge gedacht. Also, dass es nicht nur hier um Kinderschändung geht, sondern um das System eigentlich. Also, und deswegen dann auch diese, fand ich das auch sehr perfide, dass hier Kinder, keine Kinder, sondern Kinderspielzeuge gezeigt werden. Also kaputte, gebrochene Kinderspielzeuge. Und Robert hat dann natürlich, also da würde ich weniger dazu sagen wollen, gestern in unserem privaten Gespräch gesagt, also das geht auch, bezieht sich auf alle diese Chucky, Toy, also diese Kinderfilme. Ich kenne mich da nicht sehr gut aus, weil ich sie nicht mir angeschaut, also weil ich sie nicht anschaue. Aber wahrscheinlich hat jedes eine solche symbolische Bedeutung auch von diesen Spielzeugen. Dazu kann ich wenig etwas sagen. Aber pastorale Macht, Schuld, Sühne, Zinsen, dass man etwas zu bezahlen hat, bezahlen im Sinne von tatsächlich sich schuldig fühlen, also und deswegen opfern, sich aufopfern und das ist sowieso mein Recht. Das ist in meinem Interesse, dass ich dir das nehme und in diesem Falle diesen Kindern. So habe ich mir, also wir könnten natürlich in Einzelheiten reingehen, aber so ganz grob habe ich mir das gedacht.
Ja, ich wäre vorsichtig mit dieser Opferlogik und mit der Passion. Wir haben ja verschiedene Passionen zu tun. Wir haben ja eine Passion unter umgedrehten Vorzeichen. Es sind ja die Kinder jetzt, die Opfer, Kinder sind Opfer sexualisierter Gewalt worden. Hier geht es also nicht um Christus, der sich für irgendjemand opfert. Es geht auch nicht um verschiedene Opfer im religiösen Kontext, die wir in allen monotheistischen Religionen finden. Da werden dann Schafe geopfert anstelle von Menschen, es werden Kinder geopfert. Selbstverständlich, also diese Opferlogik greift, glaube ich, zu kurz, auch mit Blick auf die Arbeit von Julian, weil ich, wie ich es vorher gesagt habe, es ist eine Aneignung. Julian geht her und er hat gestern auch sehr schön geschildert, wie er auf diesen Altar kommt, der auch noch in Lüchow-Dannenberg steht. Auch interessant. Der Altar ist gar nicht so wichtig. Er hat einfach das gemacht, was wir immer machen. Er hat ein bisschen gegoogelt und Altar, und das war der erste, der ihm gefallen hat. Er ist nicht
Ich
mal,
habe immerhin Triptychon Altar
hat er triptisch
eingegeben.
einen Altar eingegeben. Okay. Und dann haben wir es natürlich hier deshalb mit wesentlichen Veränderungen zu tun. Natürlich sind die Tafeln ersetzt worden durch Bildschirme, ja, und die sind durch digitale Medien ersetzt worden. Sie sind stellvertretend. Ich glaube, man kann das auch sehr gut in der Stellvertreterlogik sehen. Also dieses beschädigte Spielzeug sind natürlich Stellvertreter für die Kinder, die beschädigt worden sind. Ja, wir haben es eigentlich mit einer Stellvertreterlogik zu tun. Ich denke jetzt an den Papst, der sich entschuldigt hat als Stellvertreter Gottes bei den Vertretern der indigenen Bevölkerung in Kanada, also der Stellvertreter, der sich wieder stellvertretend für andere, die stellvertreten. Also man kommt auch in so eine Logik rein. Mir fiel jetzt, wenn ich jetzt nur die Screens anschaue, mir fällt natürlich sofort sowas wie Nightmare Before Christmas ein. Und das passt ja auch sehr gut. Wir erleben hier eine Nightmare Before Christmas, der berühmte Film von Tim Burton, als dieses Skelett, dieser Jack, die ganze weihnachtliche Atmosphäre durcheinander bringt. Ich glaube, das ist schon dein Anliegen, diese weihnachtliche Atmosphäre oder überhaupt diese eine gewisse, ich will es mal, eine Behaglichkeit, in der man sich eben eingerichtet hat in der Kultur des Konsumierens, des Genießens. Sie kennen alle, wie wird der Weihnachtsumsatz werden, was das natürlich sehr wichtig ist für die Wirtschaft. Wir wollen in Ruhe gelassen werden mit bestimmten Themen. Und da stößt natürlich jetzt so eine Installation in eine andere Dimension vor. Das Ganze ist aber gedacht in einem größeren Kontext. Du arbeitest an einem Raum des Unbehagens. Wir werden über das Unbehagen noch sprechen, aber vielleicht willst du was zu dem Unbehagen sagen, in dem diese Altarinstallation sicherlich ein Teil werden wird.
Ja, der Raum des Unbehagens ist entstanden auf meinen Reisen durch Europa, wo ich bei der Verfolgung von Medien sind einfach immer wieder bestimmte Themen hochgeploppt, wo ich denke, dass es Sinn macht, dass wir uns als Bürger damit auseinandersetzen. Da ist das Thema einmal logischerweise das, was wir tagtäglich sehen, spüren, fühlen, der Klimawandel, der uns beschäftigt. Wir müssen uns mit einer Auseinanderdriftung der Gesellschaften, ich glaube in allen westeuropäischen Staaten, auseinandersetzen. Wir müssen uns auseinandersetzen mit Themen wie Holocaustleugnung, was in erschreckender Form immer wieder ein Thema ist, wo man hört, wie viele junge Leute oder auch vielleicht auch Menschen meiner Generation tatsächlich nicht mehr glauben, dass das tatsächlich passiert ist. Und es sind insgesamt 7 Arbeiten. Dieses Thema steht unter dem Kontext Unfehlbarkeit. Dann haben wir das Thema Selbstzerstörung für den Klimawandel, Leugnung für das Thema Holocaustleugnung. Und so sind es 7 Installationen. Das sind teilweise Videoarbeiten. Eine sehen Sie, nee, die haben wir nicht jetzt hier. Auf meiner Webseite gibt es eine Videoarbeit zum Thema Gier, die ich in Falmouth in England aufgenommen habe, wo das Schiff The World war. Und sind die Grundthemen von dem Raum des Unbehagens. Und die werden bis nächsten Sommer in einem Zustand sein, dass man die alle in der Ausstellung zeigen kann.
Ich möchte noch mal kurz auf das Thema mit dem Protest kommen. Danke für den Widerspruch. Ich bin dankbar. Ich glaube aber, dass wenn Alberti oder andere Renaissance-Künstler gegen eine Bildtradition rebellieren, ist es was anderes, als wenn ich auf einen gesellschaftlichen Missstand aufmerksam mache. Ich glaube, das ist das, was zeitgenössische Kunst aktuell tut. Kunst ist Aktivismus, ist politischer Aktivismus, ist eine andere Form vielleicht von Politik, dass sich eine Zivilgesellschaft herausgefordert fühlt, auf Missstände aufmerksam zu machen. Ich glaube, der Bruch ist schon die Moderne. Der Bruch ist schon die Moderne. Es gab Versuche einer Resakralisierung, sagen wir es mal so, auch dieser Opferlogik in den 30er Jahren, Bataille, wer zum Beispiel zu nennen, Georges Bataille oder so, der mehr das Aztekenopfer genommen hat, und man hat versucht, so die Welt ein Stück weit vielleicht auch wieder zu verzaubern. Und ich glaube schon, wir müssen diesen Altar in den zeitgenössischen Kontext stellen, oder? Ja. Und dann werden alle diese Elemente, die du jetzt genannt hast, bekommen natürlich sind angeeignet für einen bestimmten Zweck. Ich würde auch nicht behaupten, dass Julian ein Aktivist wäre, sondern er wählt nach wie vor die Kunst, über die Kunst, über die Sprache der Kunst auf sowas aufmerksam zu machen, auf die Missstände
Es
und eben
geht um
nicht
einen
in
Diskurs
Form
auszulösen auch.
von einem direkten Aktivismus. Ja, das mal so als Statement, was diese wirkliche Bedeutung der Trennung von Kirche und Staat in der Moderne bedeutet und was das auch für eine Wucht war, ja.
Also ich persönlich denke, dass diese Kunst, die 500 Jahre lange Kunst von der Renaissance auch bis ins 20. Jahrhundert hinein eigentlich eine Repräsentationskunst war. Hat immer gesagt, hat sich auf etwas bezogen, hat etwas repräsentiert. Und in diesem Sinne, selbstverständlich, also gebe ich dir teilweise freilich recht. Also war es natürlich eine Obrigkeitskunst, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite war die Kunst immer in einer Art und Weise nicht bildtheoretisch, nicht bildwissenschaftlich, sondern auch ideologisch gegen das, was vorher gewesen ist, also die andere Position. Also deswegen denke ich auch, also dass man jetzt die zeitgenössische Kunst insofern von den anderen vorhergehenden unterscheiden kann, dass sie ganz andere Formen von Gemeinschaft dazu fähig ist, ganz andere Formen von politischen und aktivistischen Gemeinschaften zu bilden, imstande ist. Und da denke ich jetzt also auch in Erweiterung von diesen Gedanken, die sich jetzt wenn wir diese Gedanken weiterspinnen. Ich denke, dieses Wort, zum Beispiel, wenn wir uns hier, Sie sitzen auf diesen Bänken und wir stehen vor einem Altar und wir befinden uns auch in einem Kontext, wozu auch die Kommunion gehört, nicht? Also die Erstkommunion und so weiter, was auch selbstverständlich wiederum mit Kindern zu tun hat. Und ich denke, wenn man sich also daran erinnert, was in diesem Wort Kommunion für eine Etymologie drinnen steckt. Munus bedeutet Gabe und Geschenk und Verantwortung. Also Kommunikation und Kommunion und Kommunismus und Kommunalität und Community haben die gleiche Wurzel. Das geht alles auf Gabe und Verantwortung zurück. Und da denke ich, es ist ganz gut, sich von diesem Schuldzusammenhang zu entfernen und sich in einem Verantwortungszusammenhang zu bewegen. Denn wozu führt Schuld? Schuld führt immer zu Opfern. Schuld, Möbiusknoten, Möbiusschleife. Auf der anderen Seite hat man dann das Opfer. Also immer sich schuldig fühlen, immer sich schuldig fühlen. Also und dann diese ganze, das Gegenteil, immer dann neue Opfer suchen. Aber eine Verantwortung, denke ich, ist etwas anderes. Also in diesem Sinne gebe ich Robert selbstverständlich in diesem Punkt recht. Also nicht Kunst als Protest. Ich würde sagen, Kunst ist Protest und trägt auch selbstverständlich eine politische, ethische Verantwortung, die keine Applikation ist. Das ist sozusagen in der Kunst drinnen eigentlich. Also, und deswegen wahrscheinlich ist die Kunst auch dazu fähig, solche vorübergehenden kleinen Kommunen zu bilden, wie wir jetzt in diesem Zusammenhang. Also vorübergehend, also nicht, ich bleibe für ewig hier, für alle, für das tausendjährige Reich oder was auch immer. Nein, vorübergehend. Und deswegen denke ich, also übrigens ist diese Etymologie Kommunion vielleicht wohl, aber diese Community ist, und was ich jetzt sagen werde, nicht meine Überlegung, die habe ich jemandem gestohlen, Roberto Esposito, einem italienischen Denker. Roberto Esposito hat über die Immunität auch geschrieben. Also Community und die Immunity haben auch das Gleiche in sich, sprich, dass sich nicht verantwortlich fühlen. Also diese Gabe der Verantwortung nicht akzeptieren. Und jetzt denke ich, in diesem Zusammenhang denke ich, alle diese Herrschaften, die sich diese Geschichte erlauben, die wir jetzt spiegelbildlich oder verkehrt herum wegen Julian anschauen müssen. Und das ist auch nicht leicht eigentlich, das zu anschauen. Die bilden sich, die sind auch immun, nicht? Also sie sind immun von dieser Verantwortung. Und gerade da jetzt spielt, denke ich persönlich, die Kunst als Kunst eine große Rolle.
Ja, aber ich würde schon sagen, die Kunst hat auch eine Schutzfunktion. Also wir schauen jetzt hier nicht direkt Missbrauchsbildern zu. Also Bildern, die eigentlich zu unerträglich sind, als dass man sie anschauen könnte. Deshalb hat Kunst als Medium immer auch eine gewisse eine Schutzfunktion, eine gewisse Filterfunktion.
Naja, ich habe ja auch
sagen,
eine Verantwortung.
Ich will es nicht sagen, dass es das erträglich macht oder es bleibt nach wie vor unerträglich. Aber diese Kunst als Medium ist natürlich ein wie Religion auch ein Medium ist, ja, ist ein Medium, um uns diesem göttlichen Anblick zu entziehen, der uns vernichten würde. Also wenn man Gott sieht, ist man eigentlich tot, ja, sondern da werden brennende Bäume dazwischen geschaltet, Licht und ähnliches Ding ist. Also insofern hat natürlich die Kunst auch diesen religiösen Ursprung oder es gibt diese Verbindung zur Religion natürlich. Allerdings, wir leben natürlich in einer wir leben in einer säkularisierten Welt. Also wie gesagt, Kunst, Religion und Staat sind voneinander getrennt. Die Kunst, das ist das, worauf ich eigentlich gerade hinaus möchte, wird auch schon wieder für beendet erklärt. Ja, also viele Kunsttheoretiker, Wolfgang Ulrich wäre hier zu nennen, sprechen von einer postautonomen Kunst, also Künstler, die im Studio stehen, da Bilder vor sich hinmalen. Die Zeiten sind vorbei, die müssen raus, sie müssen sich empören. Sie kennen vielleicht den Titel dieses berühmten kleinen Bändchens von Stefan Hessel, Empört euch. Ja, und wenn man sich empören muss gegen Missstand, dann muss man das Studio verlassen. Du verlässt das Studio aber nicht. Du bleibst im Studio, du bleibst ein Stück weit autonom. Und ich glaube, es liegt daran, dass du das machst, was die Kunst in westlichen Gesellschaften auszeichnet. Du nutzt den Freiraum, den die Kunst dir gibt, um bestimmte Aussagen zu treffen, die vielleicht in der Realität so einfach nicht möglich wären. Ja? Kann man das so darstellen? Wie wichtig ist dir Kunstfreiheit, die Kunstfreiheit auch benutzen zu dürfen in diesem Kontext?
Na ja, gut, das ist mir natürlich insofern schon in dem Vorgespräch mit dir bewusst geworden, dass wir hier in einer sehr komfortablen Situation sind. Du hast erzählt, dass du aus dem Hochschuldienst suspendiert oder entfernt worden bist, weil du den...
Soll ich die Geschichte erzählen?
Ja, erzähle die Geschichte. Genau, und deswegen, das war auch ein Grund, wieso ich dich hier haben wollte. Weil tatsächlich, das ist nicht selbstverständlich, dass wir uns frei äußern dürfen. Dass
das ist ganz klar. Also, ich erzähle gerne meine Geschichte, aber Julian hat mich jetzt nach Pforzheim eingeladen, aber ich bin von Istanbul aus über Berlin nach Stuttgart geflogen. Und in Berlin war ich bei einer Filmvorführung von einer iranisch-berlinerin Künstlerin und sie hat einen Film gemacht über eine unter Anführungsstrichen Menschenrechte-Aktivisten, Sabine Mahmoud. Und sie wurde dann 2015 ermordet in Pakistan. In Kinozentral am Hackischen Markt in Berlin hat sie dann diesen Film gezeigt und dann hat ein Gespräch nach diesem Film in Berlin stattgefunden, wo sich die Leute überhaupt nicht um den Film, für den Film interessiert haben, sondern nur für das Politische in Pakistan. Das heißt, meine ganze, sozusagen, mein Einwand, auch Kunst und Politik voneinander unterscheiden. Ich erzähle gerne meine Geschichte, kommt aber auch von daher. Das war ein Film. Also, und dieser Film war durch und durch politisch. Aber wenn man sagt, die Kunst und das Politische sind zwei verschiedene Paare, sind zwei Farben, also das sind unterschiedliche Sachen, dann denke ich, ich wiederhole dieses Wort zum dritten Mal, wird eine Applikation daraus. Also, dass das Politische zu etwas Dazugefügtem, zu der Kunst wird. Und das macht mich, das ist für mich immer problematisch gewesen. Und so war es auch in meinem Leben, dieses Politische, nicht etwas Dazugefügtes, sondern es gehört einfach zu meinem Leben dazu. Ich lebte damit und ich habe in Österreich studiert. Und dann bin ich zurückgekehrt. Also man hat in der Türkei gibt es ein Sprichwort, man hat den Käfig hinein, man hat den Vogel in einen goldenen Käfig getan. Und dann hat der Vogel gesagt, wo ist mein Land, wo ist mein Mann, wo ist mein Land? Okay, Österreich war für mich ein goldener Käfig, aber ich bin zurückgekehrt. Ich meine, ich hatte meine Familie dort, ich hatte meine Freunde dort und ich hatte auch das Gefühl in der Türkei, SOS, wir brauchen Blut. Also die Leute da. Und deswegen, ich meine, Blutspenden ist auch eine politische Haltung, mehr oder weniger. Also, und dann bin ich natürlich zurückgefahren und dann habe ich jahrzehntelang, jahrelang in da und dort gearbeitet und an den Universitäten als Universitätsprofessorin. Und dann habe ich in Marden, wenn das Ihnen etwas sagt, also das ist eine kleine Stadt, aber eine wunderbare alte aramäische, armenische, kurdische und so weiter Kleinstadt an der syrischen Grenze und da hat man eine Architekturfakultät gegründet. Und da habe ich dann an Kunstwissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf Kunstgeschichte bei dieser Architekturfakultät. David Harvey, sogar der Engländer, ist zu uns gekommen. Also das war eine renommierte Architekturfakultät. Und dann habe ich irgendwann mal die Petition unterschrieben, stopp den Krieg gegen die Kurden. Und woraufhin selbstverständlich 2 Tage darauf einen Anruf von einem Kommissar bekommen habe, also im Kampf im Amt gegen den Terrorismus. Können Sie bitte nicht hierher kommen und können Sie bitte nicht aussagen? Habe ich natürlich sofort ausgesagt und dann hatte ich selbstverständlich eine Anzeige, Anklage gegen den Terrorismus, also Mitgliedschaft an einer terroristischen, bewaffneten terroristischen Organisation wohlgemerkt, nur weil ich eine Petition unterschrieben habe. Also. Also.
Insofern,
Und dann geht es weiter. Und dann hat es noch andere Geschichten. Also, ja.
ja.
Ja. Es ist so. Also, aber ich persönlich denke nach wie vor, dass die Kunst dieses Dynamit, dieses Potenzial in sich birgt wie ein Loch. Also durchlöchern kann bestimmte Systeme. Also die Grammatik des Systems und die Grammatik der Sprache, also schon dazu fähig ist zu verändern. Denn ich denke persönlich, ich werde es nur ganz kurz schaffen, ganz, ganz kurz schaffen. Aber wenn es tatsächlich stimmt, dass die Grenzen meiner Sprache die Grenzen meiner Welt bestimmen, ist die Kunst, denke ich, das einzig möglich Politische, das diese Sprache zu verändern imstande vielleicht ist. Und deswegen sage ich, Kunst und politische sind nicht zwei verschiedene Paar Schuhe. Deswegen denke ich, Kunst, wenn sie Kunst ist, ist politisch.
Ja, das wäre auch nicht mein Argument, ehrlich gesagt. Also ich finde, dass das Politische an der Kunst, zumindest in westlichen Gesellschaften, besonders in der Bundesrepublik, ist, dass sie frei ist. Dass die Kunstfreiheit im Grundgesetz verankert ist, nämlich in Artikel 5 Absatz 3. Sie werden es kennen. Kunst, Wissenschaft und Lehre sind frei. Das ist das praktisch, wo du sagen würdest, da bist du an Grenzen gestoßen in deiner Lehre und wirst beispielsweise sistieren. Also es ist ein Bereich, der natürlich extrem geschützt wird, vor allen Dingen von den Verfassern des Grundgesetzes. Und in diesem Rahmen dürfen wir natürlich operieren. Ich in der Lehre, du in der Kunst. Und nur um ein Beispiel mal zu nennen, Sie können sich vielleicht alle an die Schmähkritik von Jan Böhmermann erinnern, 2016, der Erdogan angeblich beleidigt hat. Es war eine Schmähkritik, es war Satire. Ich habe es heute extra nochmal nachgelesen. Die Kanzlerin war sich auch nicht sicher, wie damit umzugehen sei, aber das Verfassungsgericht hat letztendlich entschieden, dass die Satire so wichtig ist, dass es A, Satire ist und dass dieser Bereich so geschützt werden muss, dass die Meinungsfreiheit im Bereich der Kunst so geschützt werden muss, dass das toleriert werden muss.
Also
Ja, und das
mein
ist ein ganz, das meine ich, an dem Punkt wird die Kunst extrem politisch oder ist der Raum, den der Kunst zugeordnet, ist extrem politisch. Das ist kein goldener Käfig. Ist nur die
Sie
Frage, was macht man dann
Nein, nein,
innerhalb
nein,
dieses
nein, um
Raumes?
Gottes Willen.
Ja.
Also nur, was ich sagen wollte, ich wollte nicht lange Sie belästigen, aber selbstverständlich habe ich mich pensionieren lassen, aber ich arbeitete da an einer privaten amerikanischen Universität und da wurde ich auch rausgeschmissen, den Staatspräsidenten beleidigt zu haben. Die Universität hat sich entschuldigt bei dem Staatspräsidenten. Also selbstverständlich sollten die Gedanken frei sein, nicht? Klar, also wie es in diesem Lied steht. Aber ich persönlich, Roland Barthes, 1977 bei Académie Française, bei der Eröffnungsrede, hat gesagt, also die Sprache. Man denkt immer, man wird dazu gezwungen, keine Gedanken auszusprechen. Also die Gedankenfreiheit liegt darin, alles aussprechen zu dürfen. Und die Sprache, und die Instanzen und die Institutionen zwingen dazu zu schweigen. Aber ich behaupte, dass dass eigentlich das Oppressive und Unterdrückende an der Sprache unter anderem auch darin liegt, immer wieder zu wiederholen. Immer wieder das schon vorher Gesagte zu wiederholen. Und in den Grenzen der Sprache wie ein Papagei alles nachzuplappern. Deswegen denke ich, dass die Sprache eigentlich schuldig ist, sagt Roland Barthes 1977. Leçon, Lektion. Also, und ich gehe eher davon aus, selbstverständlich, also man sollte alle diese Kämpfe führen. Nichts dagegen, ich persönlich gehöre ja auch in diese Richtung. Aber dass die Kunst eigentlich dazu fähig ist, die Syntax und die Grammatik der Sprache, jetzt auch der bildlichen Sprache, zu zerstören. Ich denke, das ist eigentlich das Politische wahrscheinlich an der Kunst. Ja.
Also klar, Kunst hat eine gewisse Sprengkraft. Das ist klar. Um nochmal zurückzukommen, vielleicht auf die Altarinstallation selber. Das ist ja nicht nur eine Premiere heute, wie sie hier in dem Schlachthof, auch noch im Schlachthof am zweiten Advent präsentiert wird, sondern mit dem Altar soll was passieren. Der soll an verschiedenen Orten gezeigt werden. Wir entwickeln gerade ein Konzept, ihn auf Tour zu schicken. Wie stellst du dir das vor? Was soll mit diesem Altar jetzt passieren? Es soll im Idealfall sogar 5 Stück geben, wenn sich Geldgeber finden, die das Ganze multiplizieren würden. Was passiert bei diesen Projekten, wenn der Altar auf Tour geht? Wie stellst du dir das vor?
Naja, die Arbeit soll jetzt nicht irgendwo verschwinden hier in einem Klimaschrank, sondern die Arbeit soll gezeigt werden und soll einen Diskurs auslösen. Die Leute sollen miteinander ins Gespräch kommen, sollen streiten und ja, es soll was passieren, es soll was auslösen. Und dazu muss es gezeigt werden. Da erarbeiten wir ein Konzept für und ich würde mir wünschen, dass es auch im Rahmen einer Kirche, die mutig genug ist, gezeigt werden kann. Es gibt Kirchen, die Museen oder Ausstellungsräume angegliedert haben. Es soll gezeigt werden, die Leute sollen miteinander sprechen und das ist mein Anliegen. Deswegen habe ich es gemacht. Und da das kein lokales Thema ist, da es kein deutsches Thema ist, sondern weil es über Kirche hinaus oder über unsere Religion hinaus geht es ja letzten Endes um Macht, um Machtmissbrauch. Und das ist unabhängig von unserer abendländischen Religion. Es ist letzten Endes ein Problem von uns alten weißen Männern. Und insofern kann das weltweit gezeigt werden.
Aber wir müssen vielleicht doch noch mal kurz klären, warum uns diese Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche oder überhaupt in der Kirche so empören. Es gibt ja auch Missbrauch in ganz vielen anderen Bereichen. Das hat was mit Macht zu tun. Ich habe gestern in der Pforzheimer Zeitung gelesen, Sportvereine, da passiert natürlich auch viel sexueller Missbrauch. Gestern war Bericht von einem Rugby-Trainer. Das empört uns nicht so stark, würde ich jetzt mal als These in den Raum stellen, als dieser Missbrauch in einem geschützten Bereich der Barmherzigkeit. Also ich glaube, das ist das, was diese gesellschaftliche Empörung noch mal viel stärker antwortet. Das andere würden wir sagen, ist ein Fall für die Juristen. Da muss man natürlich darauf achten. Da ist die Öffentlichkeit gefragt, die
Sehr gut.
Zivilgesellschaft. Aber hier haben wir es doch mit was anderem zu tun, weshalb du ja auch diesen christlichen
Also,
Kontext
es
extra
gibt
wählst für deine
schockierende
Arbeit.
Zahlen, dass jedes vierte Kind etwa in Deutschland von Missbrauch betroffen ist. Und das, worauf du hinaus willst, ist, glaube ich, einfach, dass das, wofür Kirche steht, eigentlich was ganz anderes verspricht. Nämlich Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Fürsorge, Verantwortung und diese Institution nicht nach.
Also wir reden hier über institutionalisierte Gewalt. Das kommt auch in deinem Artist-Statement sehr gut zum Ausdruck. Es geht nicht um den Glauben an sich. Es
Nein.
geht nicht um Glaubensgemeinschaften. Es geht um institutionalisierte Gewalt, die als eine Fehlleistung, so möchte ich es mal passieren, in diesen Institutionen sich halt über einen langen Zeitraum entwickelt hat. Siehst du es genauso? Sagst du auch, es ist dieser Kontext, dieser religiöse Kontext der Opferlogik, des Geldes, des Kredites oder so, weshalb wir so empört sind? Oder woran liegt das, dass uns diese Missbrauchsfälle gerade im Kontext der Kirche als Institution so empören?
Oh, weil wahrscheinlich Religion etwas ist, da eigentlich auch, ich bin Bildwissenschaftlerin, aber eigentlich komme ich von der Germanistik. Also, und deswegen denke ich immer in diesen Etymologien. Und Liga, Fußballliga und Religion haben auch die gleiche Etymologie, sozusagen Verbund, verbinden. Religion ist etwas, was das Jenseitige mit dem Diesseitigen, was den Himmel mit dieser Erde verbindet, normalerweise nicht. Und dass diese Form von diesem Verbund oder von dieser Verbindung darüber läuft, das ist ein Problem. Und deswegen denke ich, dass Julian mutig ist, gerade hier an diesen Kritikpunkt zu berühren. Denn es ist vollkommen klar und deine Fragestellung ist vollkommen richtig. Warum empört es uns, wenn nicht in einem Sportverein Kinder belästigt werden, sondern in einer religiösen Institution? Also viel mehr. Also, warum steigert sich unser Gefühl von Ärger und Wut und Peinlichkeit und Unerhörtheit logarithmisch? Ich denke deswegen, weil gerade tatsächlich, ja, weil gerade diese Verbindung eigentlich mit einer unterschwelligen Ideologie auf etwas beruht, das das beinhaltet oder zum Kern hat. Darüber, ja, lässt sich streiten.
Jetzt erleben wir ja aber gerade eine viel schärfere Form des Protestes, des Aktivismus. Sie wissen alle, auf was ich hinaus möchte. Menschen, die sich womöglich an deinem Altar festkleben würden oder womöglich irgendwie Kartoffelbrei auf deinen Altar schütten würden und dir, lieber Julian, sagen würden, das reicht nicht aus, dein Prozess. Also wir haben einfach die Zeit, nicht über so eine künstlerische Installation nochmal nachzudenken und vielleicht ganz subtil auf ein Thema hingewiesen werden. Es brennt. Es brennt. Was würdest du diesen jungen Leuten antworten, die sich womöglich an deine Arbeit kleben würden?
Eine schwierige Frage, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, da müsste ich wirklich ausführlich drüber nachdenken. Den Protest verstehe ich, die Not verstehe ich, in die diese Leute sind, weil tatsächlich alles, was man hört von wissenschaftlicher Seite, wird sich in den nächsten 3, 5, 10 Jahren ein Zeitfenster schließen und wir verspielen die Zukunft nachfolgender Generationen. Wir machen den Planeten in Teilen für nachfolgende Generationen unbewohnbar. Und insofern verstehe ich die Not und den Protest, aber ich kann dir darauf keine konkrete Antwort geben, wie ich mich,
Aber warum Kunst und nicht Aktivismus? Du wirst sagen, Kunst ist Aktivismus, Kunst ist politisch, ist Kunst vielleicht nicht politisch genug, vor allen Dingen vor dem, was sich gerade ereignet. Ich meine, das ist ja, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es gibt tatsächlich viele, viele, viele Leute im Kunstsystem, die sagen, die Kunst ist eigentlich wieder mal zu Ende. Ja, Aktivismus
Was ist die
zählt. Also
Kunst? Ich habe dich nicht
wir haben
verstanden.
künstlerischen Aktivismus. Also die Documenta, wer von Ihnen dort war voll von gut gemeintem Aktivismus. Es gab auch noch ein paar Kunstwerke, aber der Trend scheint zu sein in der Kunstwelt weg vom Autonomen hin zum Postautonomen, vorsichtig formuliert, aus guten Gründen. Ja, aus guten Gründen. Was ich über Menschen denke, die sich an Bilder kleben, sage ich vielleicht später noch. Aber was denkst denn du über Menschen, die sich an Bilder kleben und in der Form protestieren? Ist das noch Kunst? Sprengt das die Kunst? Muss Kunst nicht generell unsere Vorstellungskraft sprengen?
Auf alle Fälle, also auf alle Fälle, also keine neue Welt ohne eine neue Sprache, nicht? Also wenn wir die Bildersprache sprengen, wenn wir die Bildersprache verändern, dann verändern wir sowieso unser Denken, unsere Persönlichkeit, alles, was mit unseren Identitäten und so weiter und so fort zu tun hat. Und ich denke, jedes Kunstwerk ist eigentlich ein Proposal, ist ein Vorschlag Ah, die Welt könnte man auch so sehen. Also, und das ist für mich ein Proposal, so von Julian jetzt. Aha, und ich sehe, das, was ich jetzt erzählt habe, das hat er verursacht. Also, die Welt jetzt so zu sehen. Und die Welt so zu sehen, ist jedes Mal eigentlich ein Vorschlag, die Welt zu verändern, denke ich persönlich. Deswegen sage ich, Kunst ist sowieso Aktivismus. Und nicht repräsentieren. Denn repräsentieren, das spricht immer von einer Obrigkeitsposition, nicht? Sogar unser guter alter Karl Marx hat gesagt, die Orientalen, die können selber sich selber nicht repräsentieren. Sie müssen von jemandem repräsentiert werden. Das ist ja auch der Haken an dieser 500 Jahre alten Kunst gewesen. Dass sie immer etwas repräsentieren zu versucht haben. Aber jetzt der Unterschied ist, denke ich, wahrscheinlich nicht in dieser Repräsentation. Also die zeitgenössische Kunst hat aufgehört, etwas zu repräsentieren. Zum Glück. Und das ist für mich ein Proposal. Und die
Kannst du
Kraft.
mal die Tür zumachen? Hier zieht es mich auf. Kannst du mal
Tatsächlich,
gucken? Danke.
ja. Neue Welten zu erkennen, neue Welten zu erschließen und zur Veränderung.
Ja, aber selbstverständlich repräsentiert auch die zeitgenössische Kunst, was sie repräsentiert, nämlich diese Freiheit, überhaupt sich künstlerisch äußern zu dürfen. Ich glaube, das ist ein demokratisches Grundrecht, was in der Kunst repräsentiert wird. Sie
Ich
repräsentiert
denke, das ist
natürlich
keine
die
Repräsent.
Meinungsfreiheit, genauso wie es im Journalismus eine Repräsentation gibt.
Das ist ein Akt, das ist eine Performance, das ist ein way to be. Also, das ist keine Repräsentation, so wie zum Beispiel die Hand. Also, hier, wo wir auch über die Hand nicht unterhalten haben, mit diesem Stinkefinger. Was ist eigentlich die Hand? Die Hand ist etwas, was den Menschen anthropologisch von anderen Lebewesen unterscheidet. Denn wir sind die einzigen Lebewesen, die ihre Hände nicht benutzen, um sich zu bewegen. Alle anderen Primaten bewegen sich die Hände. Also wir benutzen die Hände, um sich zu bewegen von einem Ort zum anderen. Wir sind die einzigen. Deswegen haben wir begonnen, Gesten zu machen. Deswegen haben wir begonnen, Geräte zu kreieren, zu erfinden. Also die Hand, die Geste. Und jetzt diesen Stinkefinger zu zeigen. Dazu ist auch die Kunst fähig, nicht? Also, das ist eine Geste. Und diese Geste ist eine Geste der Veränderung, ist meine Meinung.
Noch eine Schlussfrage vielleicht an Julian, oder wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe die Zeit nicht im Blick. Für wen du sprichst, das ist ja gar nicht so einfach. Also du repräsentierst nicht den Staat, du repräsentierst nicht die Justiz, du repräsentierst aber auch nicht irgendwie
Also
die
das wäre
Kunst.
anmaßlich.
Für wen sprichst du und an wen richtest du dich in der Gesellschaft, wo man sagt Andreas Reckwitz vielleicht, wir haben eine Gesellschaft der Singularitäten. Wir können ja nicht mal mehr sagen, dass wir eine Öffentlichkeit haben. Wer soll denn diese Öffentlichkeit überhaupt noch? Nein, wir haben es mit Individuen zu tun. Wer ist dein Ansprechpartner? Wer sind diejenigen, an die du dich richtest?
Ich glaube, ich richte mich an niemanden, sondern ich komme ja als Fotograf von jemand, der Dinge wahrnimmt. In dem Fall geht es mir tatsächlich darum, diese Wahrnehmung zu zeigen. Ich überlasse es dem Betrachter, was er damit anfängt. Eigentlich richte ich mich an niemanden letzten Endes. Und fühle mich auch deswegen niemand gegenüber verpflichtet. Ja.
Okay. Klare Antwort. Das Schlusswort sollst aber du haben, liebe Seiner. Ja, bitte. Du sollst das Schlusswort haben und ich sage dann nichts mehr. Das heißt, ich verabschiede mich vorher schon von Ihnen. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie da waren. Sie werden auch bleiben. Wie gesagt, es ist gleichzeitig auch eine Studioeröffnung. Ich glaube, es gibt Herrgottsscheißerle. Oder gibt es die
Genau,
nicht?
es
Die gibt es
gibt
auch noch. Es gibt
Maultaschen,
Glühwein, damit Sie sich nochmal aufwärmen können.
Herrgottsscheißerle.
Vielleicht auch die Arbeit nochmal in Ruhe anschauen können. Aber wie gesagt, das Schlusswort soll dir gehören und ich schweige ab jetzt.
Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Also ich bedanke mich ganz herzlich. Also Julian und Robert, dass wir hier waren, also ganz herzlich an Ihnen, also dass wir hier hier reden können. Selbstverständlich ist das eine Qualität und ein Unterschied, dass man offen und frei reden kann. Klar, aber auf der anderen Seite, gibt es etwas, was über diese Offenheit hinausgeht. Und das, denke ich, ist eigentlich der Hauptakteur, das Hauptthema hier. In diesem habe ich immer dieses Gefühl, Kunstwerk von Julian. Und eigentlich sollten wir uns alle bei ihm bedanken.
Ja, ich danke euch für die klugen Gedanken. Vielen Dank. Bei Ihnen bedanke ich mich für Ihr Kommen. Und ich möchte mich aber noch, muss ein paar Worte an mein Team loswerden, weil Sie wissen, ich bin einfach nur Fotograf und diese Arbeit wäre nie möglich gewesen ohne die Leute, die für mich mit mir den Film gemacht haben, die leider nicht hier sein können. Terry aus Berlin und Jakob aus München sind beide krank geworden und sind deswegen heute nicht hier. Aber mein morgenländischer Bauherr Tunca Tolun, ich verneige mich vor deiner Arbeit und vor der Arbeit deiner Künstler, die du beauftragt hast, diese Arbeit wahr werden zu lassen. Und ganz, ganz herzlichen Dank und ganz große Anerkennung von mir dafür und vielen Dank.